Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. Juni 2026 mit Nixon und Nizza.
Jobs, Jobs, Jobs.
Hitze.
Freibad.
Dem AfD-Gutachten.
Rente.
Antiquariaten.
Freundschaft.
Schamjaft zu Syrien.
Dopamin.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Ich fange an mit Nixon und Nizza.
Nixon. Nur Nixon konnte nach Nizza gehen.
Es hat nichts miteinander zu tun, tatsächlich. Jedenfalls ist es ja immer wieder erstaunlich, finde ich, wie offen und ehrlich Faschisten sagen, was sie wirklich denken. Hm. Und das aktuellste Beispiel ist der US-Vizepräsident J.D. Vance. Der war bei einer Veranstaltung der Richard Nixon Foundation und hat vor laufender Kamera wirklich Richard Nixon gehuldigt. Ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, sondern er hat wirklich breit ausgeholt, dass er ja ein ganz toller Präsident war und dass er ganz tolle Sachen geleistet hat. Und er vergleicht sich sogar mit ihm. Also er nimmt Richard Nixon als Vorbild und sagt dann den denkwürdigen Satz, und das ist der, wo ich so merke, ah ja, siehst du, man muss sie einfach nur beim Wort nehmen. Der Watergate-Skandal wäre heutzutage 12 Stunden in den Nachrichten und dann schon wieder vergessen.
Da hat er nicht Unrecht.
Da hat er tatsächlich nicht Unrecht. Und nun bin ich ja erst 1982 geboren und Richard Nixon, der war irgendwie Präsident bis 94 in den USA. Das heißt, ich habe da gar keine persönlichen Erinnerungen.
94?
Ja, das ist sehr heiß. 74 natürlich.
74 hat er erst im Fernsehen geheult und ist dann Victory-Zeichen machend in seinen Hubschrauber gestiegen.
Guck, du hast Erinnerungen daran.
Nein, ich habe Erinnerungen an Erinnerungen daran, also Dokumentationen und ja, Texte, genau. Und sowas. Aber dabei war ich, ne? Physisch ja, aber ich habe das natürlich nicht mitgekriegt.
Das ist schon was, selbst wenn man nicht dabei war, weiß man, ja. Watergate ist also jetzt nicht einfach so, ja, so ein kleines Ding gewesen, sondern tatsächlich, das war ein richtiger Skandal. Ich habe das dann jetzt auch nochmal in der Wikipedia nachgelesen, wie es genau war. Ich vergesse das auch dann noch wieder zwischendrin, was da genau passiert ist. Aber da sind Leute wirklich eingebrochen in dem Hauptquartier der Demokraten damals, haben dann dort Wanzen verteilt und um die auszuspionieren, haben Dokumente fotografiert. Also so richtig krasse Aktion gegen den politischen Gegner. Und
Waren die Leute nicht das FBI?
Wie jetzt die Leute waren das FBI?
Na, die da eingebrochen sind, die das verwanzt haben. War das nicht das FBI sogar?
Nee, das war nicht das FBI. Oh Gott, nee. Also zumindest nicht laut Wikipedia. Das FBI hat es dann untersucht und ermittelt und hat sich das alles genau angeschaut und rausgefunden, wer das war, also wer das auch in Auftrag gegeben hat, diese Abhöraffäre. Und hat dann festgestellt, es kam aus dem Umfeld des Präsidenten, also aus dem Wahlkampfteam des Präsidenten. Da war nämlich auch Wahlkampf 1972. Also los ging das alles 1972. Es hat also auch noch 2 Jahre gedauert, bis er zurückgetreten ist. Im Wahlkampf ist es passiert. Und er hat dann die Präsidentschaft zwar im November auch erstmal wieder gewonnen, aber weil das FBI dann angefangen hat, das alles zu untersuchen, was ist hier eigentlich gewesen und so weiter und so fort, hat sich halt rausgestellt, dass es nur einer von vielen missbräuchlichen Aktionen gegen politische Gegner waren. Und das alles hat damals ein gewisser Bob Woodward für die Washington Post aufgeschrieben, zusammen mit Colt Berenstein. Die beiden haben dafür auch einen Pulitzer-Preis gewonnen und die hatten eine Quelle vom FBI, einen Informanten namens Deep Throat. Genau. Mhm. Und das kam dann alles so ans Tageslicht, was für Straftaten im Umfeld dieses Präsidenten teilweise auch direkt auf Anweisung des Weißen Hauses passiert sind. Missbrauch von Regierungsbehörden, Vertuschung des Skandals, Behinderung der Justiz, illegale Parteispenden und Korruption, Steuerhinterziehung, Vorteilnahmen. Und dann gab es auch noch eine andere Abhöraktion, die sogenannten Kissinger-Wanzen wurden die genannt. Henry Kissinger war Nixons Sicherheitsberater. Die haben also auch noch ihre eigenen Leute überwacht, weil sie rauskriegen wollten, wer denn eigentlich immer alles an die Presse durchsticht. Also auch so eine gewisse Paranoia. Und auch hier sehe ich Parallelen tatsächlich zu Donald Trump und J.D. Vance. Und eigentlich gibt es nichts daran zu deuten, dass das alles oder vieles davon, also ich habe mich jetzt tatsächlich nur auf diese illegalen Sachen beschränkt, das war halt illegal. Und natürlich ist der dann zurückgetreten, weil selbst seine eigene Partei oder die Senatoren seiner eigenen Partei gesagt haben, wir können nicht mehr hinter dir stehen. Wir werden jetzt dieses Impeachment-Verfahren, also das Amtsenthebungsverfahren mittragen. Und dem ist er dann so vorgekommen, so als das klar war. Aber man kann natürlich auch JD-Fan sein und finden, dass das ein tolles Vorbild ist. Deswegen fand ich mal wieder beeindruckend, wie verblüffend ehrlich also diese Leute dann einfach so bei laufender Kamera sind. Mhm. Und dann fand ich diese Woche kurios. Ich habe nämlich irgendwie gedacht, also irgendwie Nixon ist auch langweilig. Aber wenn ich jetzt sagen könnte, Nixon und Nizza, das wäre doch lustig. Und ich fand wirklich kurios, dass es gleich zwei Nachrichten zum Thema Nizza gibt. Und nicht nur zwei Nachrichten, sondern ich habe herausgefunden, und das finde ich sehr fantastisch, wir haben zwei Nizzas in Deutschland.
Zwei Nizzen.
Da werden sich die Franzosen ganz schön ärgern. Die haben nämlich nur einen Nizza. Und wir haben nämlich ein bayerisches Nizza.
Bayerisch Nizza. Klingt ein bisschen wie bayerisch Creme.
Ja, ja, doch, so ähnlich. Das ist in Aschaffenburg am Main. Mhm. Und wir haben ein pfälzisches Nizza. Das ist Gleisweiler. Habe ich noch nie von gehört vorher. Und ich weiß nicht, ob die sich irgendwie abgesprochen haben, aber diese Woche waren beide plötzlich in den Nachrichten. Das bayerische Nizza und das pfälzische Nizza.
Weil beide Temperaturen hatten wie das französische Nizza?
Nee, ich glaube nicht, nicht, weil sie so schön sind, weil sie so schön sind. Aber sie sind nicht an der Côte d'Azur. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Naja, so viel zu Nizza.
Währenddessen hat die Bertelsmann Stiftung bekannt gegeben, 2025 hatten wir einen neuen Rekord bei den Beschäftigten in den erneuerbaren Energien. 436.000 Leute arbeiten direkt da. Knapp die Hälfte davon hängt unmittelbar an inländischen Investitionen in neue Anlagen. Das sind die Leute, die die bauen, die die warten und so weiter. Auftritt Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Die hätte gerne vier frische Gesetze. Die erneuerbare Energiegesetznovelle, das Gebäudemodernisierungsgesetz, GMOTG, abgekürzt. Das Netzpaket und das Stromversorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz, StromfK. Soll ich das im Einzelnen ausführen oder reicht es, dass ich sie benannt habe?
Es reicht, dass du sie benennst. Okay. Erzähl doch mal, wie diese Gesetze sich auswirken
werden. Genau, diese Gesetze wirken sich aus. Also was? Diese Gesetze werden Jobs in der Branche der erneuerbaren Energie kosten, sagt die Bertelsmann Stiftung. Was sie nicht gemacht haben, ist, sie haben jetzt nicht ein detailliertes Modell gerechnet, wie viele Jobs das jetzt direkt kosten würde. Ja, wir können in die Vergangenheit gucken, wenn wir das wollen. Da gab es ja die beiden Altmaier-Dellen. Damals war Katharina Reiche seine Staatssekretärin, als die schon mal sowohl Solar als auch Wind zerschrotet haben innerhalb von 3 Jahren. Mhm. Also sie haben es nicht gerechnet, sie haben nicht gesagt, das wird 10.000, 100.000, 200.000 Jobs kosten. Sie warnen nur davor, dass die aktuelle gewünschte Energiepolitik der Bundesregierung diesen positiven Trend im Jobaufbau gefährden würde. Um wie viel, wie gesagt, steht nicht dabei. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, wird es ein bisschen kompliziert. Da kann man sich nämlich wirklich blöd recherchieren, was das für Konsequenzen hatte.
Hast du das für uns getestet, Holger?
Genau. Du wirst keine Zahl finden, zumindest habe ich keine Zahl gefunden, die nicht mindestens fragwürdig ist, weil sie von einer bestimmten politischen Partei kommt, weil sie von einer bestimmten NGO kommt, weil sie von einem bestimmten Interessenverband kommt und. Wenn man das so alles mehr oder weniger zusammenzählt und dann durch die Anzahl der Publikationen teilt, kommst du irgendwo zwischen 50.000 und 150.000 Jobs raus. Also sagen wir mal 100.000 Jobs damals, was ungefähr ein Viertel der Jobs war, die in diesen Branchen gearbeitet haben. Also ein Viertel dieser Jobs ist hops gegangen. Und es würde mich nicht wundern, weil es ist ja auch, CDUler haben es ja mit Tradition, wenn Katharina Reiche diese Tradition aufrechterhalten würde und jetzt auch wieder ein Viertel aller Jobs in den Erneuerbaren vernichten würde durch ihre ideologiegetriebene Politik. Weißt du, wie sie es damals verargumentiert haben, wie sie begründet haben, dass sie da so einen Kahlschlag machen?
Nee.
Überkapazitäten.
Ach.
Kennen wir, ne? Haben wir heute auch wieder, ne?
Wieder,
also wir passen nicht die Netze an, sondern wir bauen lieber die Zulieferung ab.
Ja.
So, das ist so ein bisschen, ja, ich bilde mir zumindest ein, da so ein gewisses System zu sehen. Also, falls irgendwer aus der Hörerschaft mit echten Daten helfen kann. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendwann mal irgendwer ausgerechnet hat, was das gekostet hat an Jobs. Falls irgendwer da helfen kann, ich wäre sehr, sehr dankbar. Gleichzeitig muss man sagen, zumindest kann man nicht sicher sagen, ob es wirklich geschadet hat. Das gehört auch zur Wahrheit, weil es hat ja trotzdem funktioniert. Es hat nur schlechter funktioniert, als wir damals gehofft hatten, dass es funktionieren würde. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht irgendwie Deutschlands größter Solarproduzent wären, zum Beispiel.
Wir sind Deutschlands größter Solarproduzent?
Ja, ich wollte jetzt nicht behaupten, Europas zweitgrößter oder irgendwie so, weil ich nicht die leiseste Ahnung habe.
Was für eine Aussage.
Ich dachte, es fällt nicht auf.
Ja, es ist, die Chancen wären gut gewesen, weil ja, die Gehirne ja aktuell nicht so frisch sind, sondern eher das Gegenteil. Ich habe ja auch gerade schon 1994 statt 1974 gesagt.
Also es würde mich nicht wundern, wenn das jetzt auch wieder 100.000 Jobs kostet, mittelbar oder unmittelbar halt.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja eh das, was ich so faszinierend finde. Selbst wenn man mit dem Argument Wirtschaft und Wirtschaftlichkeit die Politik dieser Bundesregierung betrachtet, ergibt es keinen Sinn.
Nee, das ist.
Also selbst wenn du sagst, mir ist jetzt das Klima egal, ergibt es immer noch keinen Sinn.
Nee, überhaupt nicht, weil was sie halt auch sagen ist, und da gehe ich jetzt doch nochmal in die einzelnen Gesetze, das Problem, also gerade hier im Gebäudemodernisierungsgesetz hatten wir ja neulich, das ist dieser Hirnfurz mit der Biotreppe. Mhm. Ja, da sagen sie halt, das schafft Unsicherheit.
Ja.
Ja, trifft vor allen Dingen das Handwerk und die Hersteller von Wärmepumpen, weil die wissen halt nicht, was passiert in Zukunft. Und wer nicht weiß, was in Zukunft passiert oder nicht zumindest eine Vorstellung davon hat, was in der Zukunft passieren könnte, der wird nicht investieren, sondern der wird sparen. So. Ja. Genauso Redispatch-Vorbehalt, das im Netzpaket ist das drin, das ist dieses mit den Entschädigungsansprüchen für abgeregelte Solar- und Windkraftanlagen. Keine Kalkulationssicherheit für Investoren, keine Investitionen.
Ja.
So. Und geht halt so weiter. EEG-Förderung für kleine Solaranlagen wollen sie ja streichen. Das wird sich unmittelbar wahrscheinlich darauf aus, wie viel Solaranlagen gekauft werden. Und dieses Strom... Versorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetz.
Fuck.
Das begünstigt halt Gaskraftwerke. So, und wenn du Gaskraftwerke begünstigst, Beungünstigung, aber wie heißt denn das eigentlich, das Gegenteil von begünstigen?
Benachteiligt.
Benachteiligt, genau. Benachteiligst du halt alle anderen und alle anderen sind in diesem Fall die Konkurrenz dieser Gaskraftwerke, nämlich die Erneuerbaren. Weil was anderes gibt es ja nicht. Kohle steigen wir aus. Interessanterweise übrigens, diese Kohleausstiegsdiskussion, da ging es um irgendwie 20.000, 25.000 Jobs. Ja. Und dafür haben wir Milliarden und Abermilliarden losgemacht. Und das war monatelang ein Thema.
Mhm. Tja, Prioritäten.
Ja, konservative halt. Konservativ.
Wie wir gerade schon ein paar Mal gemerkt haben, arbeiten unsere Gehirne nicht mehr ganz normal. Das liegt daran, dass es sehr heiß ist. Ich habe nochmal geguckt, besonders das Arbeitsgedächtnis ist dann von der Hitze betroffen. Also das Arbeitsgedächtnis, das ist das, was uns dabei hilft, mehrere Daten und Fakten gleichzeitig zu kombinieren.
Also ich dachte daran zu denken, dass man noch arbeiten muss.
Ja, nee. Es ist so ein bisschen wie der Arbeitsspeicher im Computer, so ähnlich kann man sich's vorstellen, so ähnlich.
Der ist ja jetzt auch teurer geworden. Apple hat gerade alle Preise erhöht.
Ja, ich weiß.
Außer beim iPhone. Hab schon gedacht, schnell noch ein iPhone kaufen. Und dann habe ich geguckt, was es kostet. Und dann habe ich gedacht, hey, leck mir am Arsch.
Naja, und was auch passiert ist, dass unsere Aufmerksamkeit leidet, auch die Geschwindigkeit, mit der wir denken.
Was leidet?
Ist langsamer. Und
wer?
Wir bemerken bei uns gerade, glaube ich, alle drei Effekte gleichzeitig hier.
Ich merke nichts. Vor allen Dingen meine Beine, die merke ich nicht.
Dazu kommt dann noch, dass man in Tropennächten nicht so gut schläft. Also die ideale Schlaftemperatur wäre ja eigentlich zwischen 16 und 18 Grad, aber in Tropennächten bleiben draußen die Temperaturen schon über 20, in den Schlafzimmern dann oft auch deutlich über 20, womit der Schlaf weniger erholsam ist, womit das Gehirn noch schlechter arbeitet, was auch dazu führt, dass die Leute noch weniger Leistung erbringen, was natürlich schlecht für die Wirtschaft ist. Und diesen wirtschaftlichen Schaden, das hat eine neue Studie bestätigt, die von der Allianz veröffentlicht wurde diese Woche. Also auch relativ unverdächtig jetzt irgendwie so.
Hört auf eure Versicherer.
Ja.
Wenn es um Risiken geht, fragt mal Versicherungen.
Ja, und zwar haben die errechnet, dass für Europa die sozusagen die Kosten der Hitze bis 2030 131 Milliarden US-Dollar betragen werden, wenn sich einfach nur die Hitzewellen des vergangenen Jahrzehnts wiederholen würden. Es ist aber nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie noch ein bisschen schlimmer werden könnten. Also allein das, was wir jetzt gerade haben, ist ja schon schlimmer als alles, was bisher da war. Und der absolute Hotspot der Hitze ist Südeuropa. Aber Deutschland gehört auch zu den Verlierern. Also wir können mit BIP-Einbußen von insgesamt bis zu 3% bis 2030 rechnen. Ich habe da nochmal geguckt, weil ich neulich mit dem Achim Truger gesprochen habe über die Kürzungen in der Pflege. Und die Kürzungen in der Pflegeversicherung werden ja damit begründet, dass der Beitrag zur Pflegeversicherung auf gar keinen Fall steigen darf. Auf gar keinen Fall. Und die Wirtschaftsweisen haben aber selber errechnet, dass, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr ganz genau, aber im 0,5%-Bereich bis, ich glaube auch 2030 oder so, würde das BIP Einbußen hinnehmen müssen, wenn diese Beiträge steigen. Und das ist alles noch irgendwie ja, mal auf hohem Niveau, finde ich. Also so ein bisschen Produktivitätsverlust, Einbußen beim BIP. Was ja wirklich, wirklich schlimm ist, das sind die Menschenleben, die das kostet. Letztes Jahr sind in europäischen Städten, nur in den Städten, fast 25.000 Menschen an der Hitze gestorben.
Ja, aber das waren ja die Schwachen, um die ist es ja nicht schade.
Naja, das ist auch so eine lustige Diskussion, wo ich auch denke so, mit oder an der Hitze, ne? So,
ja, genau, das ist genau derselbe sozialdarwinistische Mist, den sie auch in der Pandemie erzählt haben. Und es sind die gleichen Leute übrigens, die das erzählen.
Natürlich. Und aber 2024, da hatten wir so einen sehr, sehr krassen Hitzesommer auch. Da waren es über 60.000 Menschen. Und vermutlich werden wir das dieses Jahr noch übertreffen, also wenn es so weitergeht. 2024 war bis dahin das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, 1850. Und Deutschland war da auch schon das Land mit der dritthöchsten Anzahl an Hitzetoten hinter Spanien und Italien. Italien ist da leider die sehr traurige Spitze. Und dann gibt es noch eine Studie, die sagt, 2/3 der Hitzetoten, die wir letztes Jahr hatten, sind auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen.
Aha, die Attributionsforschung hat wieder zugeschlagen.
Die Attributionsforschung, die haben wir gleich noch ein paar Mal. Die zeigt nämlich immer mehr, wir sind jetzt mittendrin. Also die World Weather Attribution, das ist so eine Organisation mit Forschenden, die halt genau gucken, okay, wie viel des Wetters, was wir aktuell haben, ist klimabedingt. So, und die haben nochmal rumgerechnet und haben dann gezeigt, dass also, wenn wir diese jetzige Hitzewelle hätten und der Planet, also oder beziehungsweise die Atmosphäre, also das CO2 in der Atmosphäre hätte, sozusagen die Menge von 2003, da war auch schon mal eine krasse Hitzewelle, dann wäre es jetzt im Schnitt 2 Grad Celsius kühler hier in Europa. Und wäre das Ganze quasi auf dem Planeten von 1976 passiert, auch schon eine krasse Hitzewelle damals, dann wären es sogar im Schnitt 3,5 Grad kühler, also deutlich unter den 40 Grad, die wir jetzt an ganz vielen Orten in Frankreich, in Deutschland sehen. Wir brechen gerade echt alle Rekorde. Also ich folge ja so ein paar Meteorologen, so der Özden Terli und ja, solche Leute, die sind selber auch total erschrocken, was da gerade passiert.
Das ist ja sowieso, was ich am bemerkenswertesten finde, dass alle, die sich wirklich damit auskennen, von Berufswegen, seien es Meteorologen, seien es Klimaforscher und Klimaforscherinnen, dass die im Grunde jährlich, so gefühlt in den letzten 5, 6 Jahren, im Grunde jährlich selber entsetzt darüber sind, wie sehr sie das alles unterschätzt haben.
Mhm. Ja, klar.
Also das ist, ja. Und gleichzeitig hast du dann irgendwie so die ganzen Bescheuerten, die rumrennen, es war früher auch schon warm.
Also, ja, da gibt es ja dann die entsprechenden Tabellen, wo man sehen kann.
Das Problem ist.
Stimmt halt nicht.
Das Problem ist, wir werden das zu unseren Lebzeiten nicht mehr gelöst kriegen. Vielleicht zu Lebzeiten der Kinder, aber wahrscheinlich ja, eher zu Lebzeiten der Enkel, wenn wir denn jetzt endlich mal an einer Lösung interessiert wären, was wir nicht sind. Ansonsten hätten wir das Problem gar nicht so sehr.
Ja, ja, da bist du schon bei dem Punkt, was die Politik macht. Also in Frankreich ist jetzt zum Beispiel verboten, Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken. In Paris zumindest, weil in Paris auch schon die Krankenhäuser an ihr Limit geraten. Hm. Also die haben aktuell 4-mal so viele Herzstillstandspatienten wie an normalen Tagen. Viermal so viele, auch junge Leute sind da dabei. In Berlin, habe ich mal nachgeguckt, haben wir seit Ende 2025 einen offiziellen Hitzeaktionsplan. Da stehen ganz viele Sachen drin. Aber seit Ende 2025 erst, das ist natürlich noch nicht alles umgesetzt. Bisher hat man offenbar vor allem die low-hanging fruits geerntet. Also alles, was wenig Geld kostet und schnell umgesetzt ist, sowas wie, hier habt ihr Informationsbroschüren, das könnt ihr tun, wenn es sehr heiß ist. Oder es gibt auch eine Karte, die kann ich auch in den Shownotes verlinken für alle, die uns aus Berlin hören, wo man nachgucken kann, wo es in Berlin jetzt kühle Orte gibt. Das ist für ältere Leute, alle sogenannten vulnerablen Gruppen natürlich spannend, aber auch für mich und andere HundebesitzerInnen, weil das auch, also Hunde leiden gerade auch ganz besonders. Was natürlich eigentlich notwendig wäre, wäre Gebäude aufzurüsten, also Klimaanlagen, Jalousien, Sonnensegel, Fassadenbegrünung und so weiter. Vor allem für Pflegeheime, für Krankenhäuser, für Kitas wäre das ziemlich cool. Das Problem ist, das kostet Milliarden, die man da ausgeben müsste. Und da sagt die... Ja.
Man könnte auch Dinge unterlassen. Ne? Man könnte halt keine echten Kosten produzieren, sondern nennen wir es Opportunitätskosten, indem wir aufhören, unsere Städte noch weiter zu versiegeln. Mhm. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, aber der bezahlbare Wohnraum, ja, der wird halt sowieso nicht gebaut auf den versiegelten Flächen. Nee. Wie wir ja jetzt auch wieder gesehen haben, in Berlin hat sich ja auch gerade wieder mal sogar das Abgeordnetenhaus über den Tisch ziehen lassen von so einem Investor, der einfach behauptet hat, ja, da werden dann 2000 bezahlbare Wohnungen entstehen.
Ja, dann haben Sie das auch schriftlich?
Haben Sie dem Bebauungsplan zugestimmt, weil hat ja der gesagt, jetzt ist der Bebauungsplan ist durch und die bauen halt 500 Wohnungen, der Rest sind Büros und Geschäfte.
Natürlich. Ja, also das ist, glaube ich, so generell das Problem auch. Also hier in Berlin regiert Schwarz-Rot, die kürzen halt nur. Und auch in der Bundesregierung haben wir Schwarz-Rot, die macht das ganz ähnlich. Die Taz hatte im März die Nachricht, die ist jetzt aber nochmal zirkuliert, dass die Bundesregierung ein Programm für die Förderung von Klimaanpassung für soziale Einrichtungen stoppt. Die haben es einfach gestoppt. Also auch da
sozialverträgliches Frühableben gab es früher mal so einen Schmähbegriff.
Ja, also das ist so eins, was natürlich im März noch keinen interessiert hat, aber jetzt wirkt es schon irgendwie zynisch. Die Ampel, muss man sagen, hatte das auch schon mal gekürzt. Also da hieß es dann, das Geld gibt es jetzt nur noch für Modellprojekte. Und da sagt ein Referatsleiter von der Caritas, naja, also seitdem ist das Programm eigentlich kaum mehr wirksam. Das gibt es schon seit 2020. Und dieser Caritas-Mensch, der sagt auch, das war eigentlich total gut und ist wirksam gewesen und hat echt was gebracht. Aber jetzt ist es gestoppt und die Förderung ist erstmal weg. Also jetzt speziell für soziale Einrichtungen. Es gibt auch noch andere Förderungen für Klimaanpassung. Ich habe da mal beim Bundesumweltamt geguckt, was es so gibt.
Das ist sowieso ein Riesenproblem. Ich hatte ja mal, ich glaube, die habe ich hier auch schon mal empfohlen gehabt, die Sendung. Für den AWO-Podcast hatte ich ja mal eine ganze Sendung zum Thema klimafreundlich pflegen gemacht. Wo ich mich auch gefragt habe, was ist das beides miteinander zu tun? Ja. Es hat miteinander zu tun, dass die halt Tausende und Abertausende von Gebäuden haben, die alle oder fast alle nicht isoliert sind, nicht, nicht resilient genug sind, der Erderhitzung standzuhalten. Und sie haben kein Geld, um diese Sanierungen vorzunehmen, weil die natürlich nicht wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen einfach irgendwo eine Handkasse haben, das sind halt Sozialträger, die kriegen halt dieses Jahr so viel Geld, wie sie letztes Jahr ausgegeben haben. Und wenn sie dann irgendwie 1000 Gebäude sanieren wollen, sagen die Träger halt auch, nö, haben wir nicht.
Genau, für sowas war dieses Förderprogramm, ne? Und das ist jetzt komplett gestoppt. Ja, also das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, auch gerade viele noch zusätzlich zermürbt, dass einerseits die Hitze krass ist und andererseits die Politik eigentlich nichts tut, um die Menschen so wirklich zu entlasten von dieser Hitze, sondern im Gegenteil, es wird halt überall gekürzt.
Währenddessen ist in Schwalmstadt, das ist ein Kaff in Nordhessen, dieses Kaff hat ein Freibad, das heißt Ziegenhain. Da ist jemand hingelaufen und hat einfach mal für dieses Jahr den Eintritt für alle bis einschließlich 15 Jahre bezahlt.
Oh.
So als Spende halt.
Also, ja.
Wie viel Geld das ausmacht, weiß ich nicht. Wie die das abwickeln, weiß ich auch nicht. Ob der dann am Jahresende zur Kasse
kriegt. Kriegt dann eine Rechnung. Der Saison ist ja wahrscheinlich September, genau. Oktober.
Also ich weiß eigentlich nichts darüber. Man weiß auch nichts über den Spender, außer dass er fast täglich selber da schwimmen geht.
Ja.
Was ich aber weiß ist, man kann mit seinem Geld auch Gutes tun, anstatt Rechenzentren zu bauen, rechtsextreme Propaganda zu betreiben oder die Leute mit angeblichen Reisen auf den Mars zu verarschen.
Kann ja, das ist eh bewiesen. Das hat ja Billie Eilish schon bewiesen. Die hat ja von ihren 50 Millionen Vermögen, die sie hatte, 11 Millionen einfach mal an verschiedenste Projekte gegeben.
Und 39 behalten? Wer braucht denn 39 Millionen?
Naja, aber trotzdem 20% abgegeben. Also.
Ja, gut.
Das machen die anderen nicht
unbedingt.
Da können
die mir doch aber auch dann 2 von geben, dann hätte ich die Rente durch.
Ach, Holgi. Du bist, glaube ich, nicht so bedürftig wie andere.
Menno. Wollen wir über die Rente sprechen?
Über die Rente? Mhm. Willst du über die Rente sprechen?
Naja, es ist ja immerhin, hat die Rentenreformkommission, die heißt anders, ich habe vergessen, wie sie heißt, also so eine Kommission, die einigermaßen gut besetzt war, die hat ja 33 Vorschläge vorgelegt.
Ja, dann her mit den 33 Vorschlägen.
Genau, die lese ich jetzt im Einzelnen vor und erläutere sie ausführlich.
Gut,
das nächste Thema dieser Sendung hört ihr dann in 24 Stunden. Nein, ich habe so ein bisschen was rausgepickt und so ein paar Sachen, die mich selbst interessieren, vor allen Dingen, damit es einfacher ist. Also das ganze Papier kann man schön nachlesen, ist auch so schön aufgearbeitet, so ein gelber Kasten, da steht dann Empfehlung 1 und drumherum ist halt erklärt, warum die das empfehlen und was das für Folgen haben könnte. Deren Ziel ist, mindestens 70% des letzten Nettoeinkommens als Versorgungsziel sozusagen festzuschreiben. Also ne, da geht es dann natürlich auch um den Eckrentner, ne, 45 Jahre eingezahlt zum durchschnittlichen Tralalala, das kennen wir ja alles.
Ja.
Die Idee ist einfach, dass du 70% dessen, was du halt jetzt so verdienst, dann auch als Rentnerin oder als Rentner hast. Und das wollen sie halt mit diesen 33 Vorschlägen hinkriegen. Da ist auch ein bisschen Strukturzeugs dabei, so Digitalisierung, Vereinfachung der irgendwas, Antrags, Tralala und so. Was ich interessant fand ist, sie wollen das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln, haben wir auch schon häufiger gehört. Ab 2032 soll das schrittweise eingeführt werden, langfristig dann halt bis 70 Jahre Renteneintrittsalter gehen. Im Moment sind Leute wie ich bin Jahrgang 1969, mit 67 Jahren dran. Bei der Zeit gibt es einen, hier Achtung, schönes deutsches Kompositum, Renteneintrittsaltersrechner. Da kannst du halt eingeben, wann du Geburtstag hast, also wann du geboren bist und wann dann nach dem neuen, falls sie das umsetzen, woran ich zweifle, aber also so, wie es da empfohlen wurde, aber egal, wann du dann in Rente gehen dürftest, wenn das umgesetzt würde, dürfte ich tatsächlich erst 3 Monate später in Rente, als ich bisher darf.
Menno.
Du 9 Monate später im Übrigen.
Ja, ist mir ja egal. Also es ist so weit weg, dass es halt... Egal. Aber ich finde es interessant, dieses, weil ich war so, also sie koppeln das an die Lebenserwartung. Woher wissen die denn, was meine Lebenserwartung ist?
Nee, nicht deine, sondern die durchschnittliche.
Ich weiß. Und dann war ich so, ach so. Ja. Ach so, und müssen jetzt Frauen länger arbeiten dann eigentlich? Oder wie ist das dann?
Das ist eine interessante Frage. Aber anscheinend nicht.
Nee, natürlich nicht. Das wäre ja auch wahrscheinlich nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz vereinbar.
Genau. Die müssen eh nicht, also die leben ja auch eh länger, darum wollen sie die Witwenrente, also die Hinterbliebenenrente wollen sie reformieren. Wie genau, habe ich jetzt nicht geguckt, weil ich nicht davon ausgehe, dass du vor mir stirbst und ich da irgendwas kriege.
Ach so, und was mit mir ist, ist dir egal, wenn du stirbst, oder wie?
Ach, du erbst dann ja die ganzen Immobilien und die Ländereien in Brandenburg und das Schloss
an der Loire, das Schloss vorher, an der Loire.
Genau, das Schloss an der Loire, das dich dann innerhalb von 3 Jahren ruiniert, weil du es beheizen musst und sowas alles. Sie wollen, das finde ich ganz gut, die sogenannte verdeckte Altersarmut bekämpfen. Oder was heißt wollen? Sie empfehlen, dass das gemacht wird. Und zwar durch mehr Beratung und einfachere Verfahren. Es gibt nämlich, Sie können es leider nicht genau bestimmen, weil halt Dunkelziffer und so, Sie können nur schätzen. Es gibt zwischen 40% und 70% derjenigen, die eigentlich einen Anspruch hätten auf Grundsicherung oder sonst irgendwie was im Alter, nehmen das nicht in Anspruch. weil sie es nicht wissen, weil sie sich schämen, weil sie nicht wissen, wie man den Antrag ausfüllt, weil sie nicht wissen, wo man hingehen muss und sowas alles. Also da empfehlen sie, dass das gestärkt wird. Ich vermute mal, dass das hinten überfallen wird, weil das kostet dann am Ende doch wieder Geld. Ich glaube, dass die Politik
aber alles... Es ist ja ein anderer Topf. Das ist mir jetzt total oft klar geworden bei der Politik, dass die ganz oft Gesetze macht. Dann wird gespart, oh, jetzt ist die Rentenversicherung sehr viel günstiger und die Kosten tauchen dann aber in irgendeiner anderen Stelle wieder auf und dann hoch, jetzt ist das Bürgergeld aber auf einmal teurer, na sowas. Das ist so wie mit dem Wohngeld, wo jetzt auch errechnet wurde, ja, ist schön, wenn wir das Wohngeld kürzen, aber das bedeutet dann, dass die Kosten bei der Bürgergeld oder wie auch immer das jetzt heißt, bei der Grundsicherung werden dann steigen. Genau. Und genau, das ist halt total oft, dass es dann zu den Kommunen geschoben wird.
Genau. Und die haben ja gerade, haben sie diese Woche ja auch eine Sitzung gehabt, wo der Bund immerhin gesagt hat, 80% derjenigen Kosten, die wir euch aufbürden, übernehmen wir selbst. Weil es ist halt gerne so, dass der Bund irgendwelche Gesetze macht und die Kommunen müssen dafür bezahlen und haben aber keine Möglichkeit, bei den Gesetzen mitzureden. Jetzt zahlt immerhin 80% der Bund.
Aber auch nur 80, das ist doch also alles...
Das ist eine Frechheit, ja.
Naja.
Ja. Langfristig wollen sie eine Erwerbstätigenversicherung haben, in die alle einzahlen, also selbstständige Beamte, Abgeordnete, Vorstände von Aktiengesellschaften. Vorerst bleiben allerdings die Beamten draußen. Das wird gerechtfertigt mit einem Kostenargument. Mhm. Also würde spontan vielleicht ein bisschen was bringen, aber die höheren Rentenbeiträge und tralalala. Finde ich ein schwieriges Argument, das mit Kosten zu begründen, weil dann wird sich daran nie was ändern. Mhm. Ich würde es mit sozialem Frieden begründen. Mhm. Alle zahlen ein, auch die Rentner. Geht ja in anderen Ländern auch. Was sie allerdings empfehlen ist, erstens, Bund und Länder sollen sich verpflichten, Bund und Länder sollten sich verpflichten, ausreichende Rücklagen für die Pensionen zu schaffen, um die Entscheidung der Verbeamtung finanzneutral im Hinblick auf die Alterssicherungsaufwendungen zu gestalten. Das machen die nämlich nicht. Mhm. Beamtenpensionen sind ein ganz klassisches PNR.
Was heißt
Problem
das?
Der nächsten Regierung.
Ach so, ja.
Und ich würde wetten, dass genau das hier auch wieder vergessen werden wird, wenn die Reform umgesetzt wird. Sie werden dann irgendwo hinschreiben, wir wollen, wir planen, wir beabsichtigen, aber sie werden nicht sagen, wir machen das so. Wir verpflichten Bund und Länder, diese Rückstellungen zu bilden. Sie wollen eine Pflichtversicherung für Selbstständige. Das finde ich gut.
Ja, voll.
Bestandsselbstständige, also es gibt nur neue Selbstständige, Bestandsselbstständige, also jemand wie ich, hätte eine Opt-out-Möglichkeit. Also ich könnte sagen, nee, muss ich nicht, ich habe schon sowieso privat vorgesorgt. Okay. Sie wollen die Minijobs, das finde ich krass, sie wollen die Minijobs komplett in die Rentenversicherung einbeziehen und Ausnahmen nur noch für Schüler und Schülerinnen zulassen. Da ist das Geheule auch gerade riesengroß. Gerade in der Gastro, weil die wollen ja atmen, nicht? Was im Grunde nichts anderes bedeutet, als Leute in Bereitschaft halten, ohne für die Bereitschaft zu bezahlen. Da gibt es einen Beifang dann, wenn sie das tatsächlich abschaffen. Also wenn sie sämtliche Minijobs komplett ganz normal sozialversicherungspflichtig machen würden oder rentenversicherungspflichtig. Es gibt den sogenannten Übergangsbereich. Der ist zwischen Minijob, 600 bis Euro und um die 2000 Euro im Monat. Da gibt es einen Rabatt auf die Sozialversicherung, aber keine Rentenabschläge.
Mhm, genau.
So. Würden Sie diesen Übergangsbereich damit praktisch als Beifang wegbügeln, gäbe es einen Anreiz, nicht mehr so viel Teilzeit zu arbeiten. Und das wollen wir ja.
Mhm.
Also wir im Sinne von
die Volkswirtschaft. Regierung möchte das.
Die Volkswirtschaft.
Herr Merz möchte bitte, dass wir nicht diese, wie hat er es genannt, Lifestyle-Teilzeit.
Genau, Lifestyle-Teilzeit. Kommen wir zu meinem Lieblingsding, der kapitalgedeckten Vorsorge. Die Idee haben wir auch schon 100 und 1000 Mal gehört und drüber geredet. Die Idee ist halt, dass es einen, wie auch immer, staatlich betreuten Aktienfonds oder sowas gibt, in den alle einzahlen, wo dann über die Jahre und vor allen Dingen Jahrzehnte Gewinn mitgemacht wird, nach norwegischem Vorbild, nach schwedischem Vorbild, was da immer wieder angeführt wird. Es gibt dann halt einen Fonds, der, wenn du dann in Rente gehst, deine Gewinne irgendwie auszahlt, nach irgendeinem Schlüssel, das ist alles noch nicht klar. Also eine gesetzliche Kapitalrente im Grunde. Dafür wollen sie 2% hernehmen, also 2% zusätzlich, halbe Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die wiederum heulen und sagen, das kostet uns alles ganz schrecklich viel Geld. Ja, liebe Arbeitgeber, uns Arbeitnehmer auch.
Ja.
So. Da geistert gerade so eine Zahl rum. Ich glaube, der Spiegel hat die veröffentlicht. Wenn das so funktioniert wie in Schweden, dann hätte jeder, wenn er in Rente geht, 770 Euro zusätzlich. Ist halt Quatsch, weil sowas ist immer Kaffeesatzleserei. Mhm. Ja? Aber okay, also irgendwie muss man es mir auch verkaufen. Was ich aber viel problematischer finde, und das ist ein Ding, das, glaube ich, fast niemand auf dem Schirm hat. Ich hatte das nicht. Das ist wirklich Blue Sky an mir vorbeigeflogen. Wenn der Staat so einen Fonds auflegt und so vor sich hin investiert, so in Mercedes-Benz und in Windkraftanlagen und in Straßen und sowas, alles fein. Und ein Argument für solcherlei Fonds ist ja, dass damit kann dann der Staat Investitionen in Infrastrukturen machen. Mhm. Und da hast du ja auch ein Return on Investment und so. Klingt super, weil es klingt, als würde der Fonds in Straßen und Schienen und sowas investieren. Mhm. Wozu so Pensionsfonds aber neigen, ist, sie investieren, Achtung, in Private Equity Infrastrukturfonds. Und das habe ich gefunden bei Benjamin Braun, von der ist Prof an der London School of Economics. Der hat vor 4 Jahren auch eine Studie zu diesem Thema gemacht. Weil, ich versuche das so einfach wie möglich, Pensionsfonds sind dazu gezwungen, eine gute Rendite zu machen.
Genau.
Ne? Nicht nur, weil ein Fonds eine gute Rendite machen soll, sondern wenn er das nicht macht, dann hast du hier irgendwann Revolution. Und das kann ja niemand wollen. Also, die müssen eine ordentliche Rendite machen. Und eine ordentliche Rendite machst du tendenziell nicht mit Volkswagen, die im Übrigen heute angekündigt haben, 100.000 Leute rausschmeißen zu wollen.
Yay.
Ja, eine gute Rendite machst du halt nicht mit irgendwelchen Investitionen in die Industrie, weil du ja auch nie so genau weißt, was der Chines macht oder der Ami. Ne? Sondern du investierst da, wo die Leute auf jeden Fall bezahlen werden. Und das ist typischerweise Gesundheit, Pflege und Miete.
Yay.
Jetzt ist die Idee, dass dieser deutsche Rentenfonds, sag ich mal, also dieser Kapitalfonds, der soll vom Kenfo verwaltet werden. Das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, weil das sind eh schon Fondsmanager. Da kannst du es einfach rüberschieben, dann hast du relativ wenige laufende Kosten. Sie schlagen vor, die laufenden Kosten bei 0,1% zu halten, was sehr, sehr gut wäre. Mhm. Und dieser Kenfo aber, der verfolgt jetzt schon das Ziel, 30% seines Vermögens in sogenannten illiquiden Anlagen zu halten. Illiquide Anlagen sind Dinge, die du nicht einfach so an der Börse verkaufen kannst. Und das ist Private Equity, Private Debt und Infrastruktur Equity. Das heißt, kapitalgedeckte Altersvorsorge birgt die Gefahr, noch haben wir sie nicht, birgt die Gefahr, Renditen zu ziehen aus Gesundheit, Pflege und Wohnen.
Yay, ja? Klingt doch toll.
Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn Vonovia die Mieten erhöht, ohne dass sie irgendwas an den Gebäuden getan haben und die Aufzüge immer noch ausfallen und sowas alles. Jedes Mal, wenn so ein Immobilienkonzern die Mieten erhöht, ist das gut für deine Rente. Und ich glaube, das macht was mit den Menschen.
Ja, klar.
Das ist so ein bisschen, ich nehme da gerne als Beispiel immer, also für solche Abhängigkeitsverhältnisse. Wir haben in der letzten Zeit auch immer mal wieder gelesen, dass einzelne Unternehmen Wohnungen für ihre Mitarbeiter bauen.
Mhm.
Was eine tolle Sache ist, weil du würdest ja gerne 30 Leute einstellen, aber wo sollen die denn wohnen? Also baue ich einfach ein Mehrfamilienhaus mit 30 Wohnungen und vermiete an die Leute, die ich einstellen möchte. Das ist eine ganz tolle Sache, weil du wohnst günstig, du wohnst wahrscheinlich sogar in der Nähe deines Arbeitsplatzes, aber dein Chef ist dein Vermieter.
Ja.
Wenn dein Chef dein Vermieter ist, dann wirst du nicht gegen deinen Chef aufbegehren, weil im Zweifelsfall schmeißt er dich raus, dann verlierst du deine Wohnung. Ja? Kann alles passieren. Und dann bist du dann in so einer Welt, die hatten wir schon mal, so um die 1870er Jahre herum, wo dann solche Firmen wie Krupp, ich lese gerade 300 Männer, dieses Buch über die Deutschland AG, das auch den Sachbuchpreis bekommen hat. Du hast dann solche Verhältnisse wie bei Krupp. Krupp hat ein Unternehmen gehabt und der hat Wohnungen gebaut für seine Leute, der hat Sozialversicherung gemacht für seine Leute und der hat sogar Läden gehabt für seine Leute. Das heißt, du hast Geld verdient und dieses Geld hast du ausgegeben für die Miete, die dann an deinen Chef zurückfließt, für Lebensmittel, wo der Gewinn an deinen Chef zurückfließt und hattest dann halt auch Sozialversicherung. Mit anderen Worten, die Leute, die damals bei Krupp gearbeitet haben, die haben nicht gestreikt.
Ja,
die hatten viel zu viel zu verlieren. Und wenn du deine Wohnung zu verlieren hast, dann wirst du nicht streiken, dann wirst du nicht gegen deinen Vermieter zu Felde ziehen. Und das in, ich sage mal, Gesellschaft, weit verdünnt. Mhm.
Ja, die ganze Gesellschaft ist abhängig von den.
Auf eine Art, genau. Also ich will, dass meine Miete, also ich will, dass meine Rente super ist. Also werde ich nicht mehr stänkern, wenn Vonovia die Preise erhöht, die Mieten erhöht. Die Leute, die bei Vonovia wohnen, werden erst recht nicht stänkern, weil, naja, das ist halt kommunaler Wohnungsbau, das sind niedrige Mieten, das sind halt die Leute, die wirklich auf jeden Cent Rente angewiesen sind. Also im Grunde begibst du dich da in so ein, ja, so eine ganz komische, geschlossene Gesellschaft, in der du dich dann auf einmal befindest. Und das finde ich schwierig. Jetzt könnte man hingehen, die Politik könnte ganz einfach hingehen, weil ich sage ja immer, alles, was wir sehen, haben wir uns nur ausgedacht. Man könnte dem Kenfo verbieten, so zu investieren. Ne? Mhm. Da habe ich dann allerdings wenig Hoffnung, weil also die Vonovia-Mieterinnen und Mieter, die stellen jetzt der Politik keine Präsentkörbe hin.
Es gab auch diese Woche eine Studie, die auch gezeigt hat, dass weltweit 8.400 Vermögensverwalter, Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften und so weiter haben insgesamt 6,5 Billionen US-Dollar in fossilen Unternehmen investiert. Mhm. Das hat die Taz geschrieben. Genau. Und wenn man dann genau hinguckt, ist in Europa der größte Investor Norwegens Government Pension Fund. Den wir ja alle so toll finden und das ist ja so ein Vorbild und bla bla bla, aber das ist hier der größte Investor in fossile Unternehmen in Europa. Also das ist dann halt das Nächste, ne? Wer garantiert mir denn, dass meine Rente in nachhaltige Unternehmen angelegt ist, so wie ich das machen würde?
Ja, okay, so wie du, aber du kannst ja dann opt-outen sozusagen. Also vielleicht gibt es dann auch irgendwie ein Modell, wo du sagen kannst, ich möchte, dass das gemacht wird, aber ich möchte nur in nachhaltige Sachen, dass meine Rente in nachhaltige Sachen angelegt wird. Dafür hast du dann aber auch weniger Rendite zum Beispiel, weil typischerweise da die Anlagen noch nicht so gut abgeschrieben sind, dass du eine schöne Rendite kriegst.
Ich finde es auch so interessant, die Rendite ist gar nicht so schlecht, wie man immer sagt. Das möchte ich auch nochmal betonen. Ich investiere ja fast nur nachhaltig und
Du investierst in ETFs, das ist ja nochmal was anderes. Also im Idealzustand würde dieser Fonds ja ein ETF sein.
Ja, einerseits investiere ich in ETFs, aber ich bin ja zum Beispiel auch nur bei nachhaltigen Banken und sowas. Und dann geht es ja auch um Zinsen und solche Dinge und die Konditionen und die Renditen und es ist alles nicht so viel schlechter. Klar, wenn ich jetzt irgendwie 10 Millionen habe, dann ist auch 0,1% viel Geld. So. Aber dann ist es andererseits auch wieder wenig Geld. Also es ist so, ich finde es manchmal ein bisschen hirnrissig, wie man immer um das letzte Prozent und den letzten Pfennig, man ist ja auch, wenn man sich unterwegs einen Kaffee holt, nicht so geizig. Also das finde ich dann schon immer ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen.
Ja, aber man kann halt prima Schlagzeilen draus machen. Ja, ne? Voll. Wenn der Kenfo-Rentenfonds hat dieses Jahr 0,3% weniger, schlechter performt, als er hätte performen können und das liegt nur daran, dass sie in Windkraft investiert haben oder sowas. Gut. Dann hast du halt wieder die Zeitung mit den großen Buchstaben voll davon. Ne? Aber wie du sagtest, wir sind bei nachhaltigen Banken und sowas. Du meinst Haus 1, deine Firma.
Ich auch, ja.
Ihr werdet auch getroffen. Ah. Und zwar wollen sie? Sie empfehlen, die Verbreitung von Betriebsrenten zu verbessern, insbesondere in Kleinbetrieben. Also so Konzernen und sowas, das ist ja relativ normal, dass du Betriebsrenten hast. Aber in Kleinbetrieben ist das halt überhaupt nicht normal. Da wollen sie auch ran. Und sie wollen diese Frühstartrente, ja, diese Idee, jedem Kind ab 6 Jahren jeden Monat 10 Euro oder jedes Jahr, jedes Jahr wahrscheinlich 10 Euro zu geben, um dann an den Kapitalmarkt damit zu gehen. Das wollen sie irgendwie mit diesem System verknüpfen. Mhm. Also da kannst du dann auch, also ich glaube, du kannst dann von 6 bis 18 Jahren hast dann irgendwie knapp 1500 Euro Zuschuss, die es dann gibt für die Kinder, wenn du denn dann so ein Depot besparen würdest und sowas. Ich hoffe tatsächlich, also diese Sache mit der Finanzialisierung, hat Braun das genannt, also dass diese Fondsinvestments dazu führen, dass neue Anlageklassen geschaffen werden, beispielsweise Krankenhäuser, Pflegeheime und sowas, das schaffen einer neuen Anlageklasse. Ich hoffe, dass dieses Problem der Finanzialisierung ein bisschen auf dem Schirm ist. Also, dass es im Bundestag genug Menschen gibt, die das auf dem Schirm haben. Mhm. Die werden dann aushalten müssen, dass sie als linksextremistische Kryptokommunisten oder irgendwie sowas bezeichnet werden. Aber seit Friedrich Merz wissen wir ja, dass Politikerinnen und Politiker unfassbar viel aushalten müssen.
Ja. Nee, eigentlich nur er.
Er muss so viel aushalten wie sonst niemand.
Eben. Hier, weißt du, was da ist? ganz frisch.
Wo?
Das AfD-Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist da.
Ja, sehr schön.
Habe ich ja vor über einem Jahr schon gesagt, dass es das geben soll. Und gestern wurde es veröffentlicht, vorgestellt bei der Bundespressekonferenz. Bei Phoenix konnte man live dabei sein. Ich war live dabei. Und was ist passiert? Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat 8 Profis dafür bezahlt, also juristische vor allem, aber auch generell, sich 13 Monate lang hinzusetzen und zu analysieren, ob ein Verbotsverfahren gegen die AfD Erfolg haben könnte. Weil, das war ja immer das Argument aus der Politik, was ja wirklich jeder gebetsmühlenartig, also bis in die Grünen hinein wiederholt hat. Ja, aber ein Verbotsverfahren, das kann auch gefährlich sein, weil wenn es nicht klappt, dann stärkt es die AfD. Neulich hat irgendjemand
soll ich nochmal sagen, dass das Unsinn ist?
Nee, darüber diskutieren wir jetzt nicht, weil da müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Das ist ja jetzt egal geworden. Ne?
Also naja, nee. Also gleichzeitig wurde da ja auch immer pseudo-argumentiert, dass man nur dann ein Verbotsverfahren anstrengen könnte, wenn absolut sicher wäre, dass das auch positiv beschieden wird. Also dass ja, dann genau. Tatsächlich auch ein Verbot folgt.
Ja, genau. Und das?
Das war immer das Problem. Was halt noch unsinniger, also das ist sogar sachlogisch, also das geht gar nicht. So funktioniert Recht nicht.
Naja.
Ansonsten würde niemand mehr vor Gericht ziehen.
Das stimmt, aber tatsächlich, was die GFF gemacht hat, ist, sich auch anzuschauen, wie hat denn das Bundesverfassungsgericht das bei den letzten Verbotsverfahren so gemacht? Also was waren die Kriterien? Wie haben sie das analysiert? Oder was haben sie sich angeschaut? Und die sind da auch, also ich habe mir dann auch dieses letzte NPD-Verbotsverfahren von 2017, glaube ich, nochmal angeguckt. Das ist wirklich auch sehr lang, die Begründung. Das hat ja nicht geklappt, aber die Begründung, warum es nicht geklappt hat, ist da sehr, sehr ausführlich. Und ungefähr so ausführlich ist jetzt auch dieses Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Also es hat 1500 Seiten. Und dann nochmal genauso lange Anhang mit den ganzen Quellen. Und was sie gemacht haben, ist eben genau dieselben Maßstäbe zu nehmen, die das Bundesverfassungsgericht eben in Verbotsverfahren angelegt hat.
Mhm.
Und dann zu gucken, passt das? Also sind sozusagen diese Maßstäbe anwendbar auf die AfD? Und zwar geht es darum, dass mindestens eines der 3 zentralen Grundprinzipien unserer Verfassung gefährdet sein muss durch diese Partei oder dass diese Partei sich dagegen richten muss. Und diese 3 Grundprinzipien sind der Rechtsstaat, die Demokratie und die Garantie der Menschenwürde. So. Und genau diese 3 Sachen haben sie sich intensivst angeschaut. Also die hatten irgendwie 3 Millionen Datenpunkte. Sie haben alles Mögliche genutzt. Aussagen von einzelnen PolitikerInnen, Wahlprogramme, Posts auf Social Media, Reden, Protokolle aus den Parlamenten und. Und haben insgesamt 2500 relevante Belege gefunden, die, wenn man sie dann zusammennimmt, zeigen, erstens, die AfD will politische GegnerInnen strafrechtlich verfolgen. Das ist gegen das Demokratieprinzip. Zweitens, die AfD will bestimmte straffällige Deutsche einfach ausbürgern. Deutsche ausbürgern. Die AfD will Millionen von Musliminnen rechtlich abwerten und sie will Abschiebungen ohne Grenzen. Und diese letzten 3 Punkte sind gegen die Garantie der Menschenwürde. Und dann haben sie eben geguckt, wenn man das vergleicht mit dem, was das Bundesverfassungsgericht bei der NPD festgestellt hat, dann zeigen sich ganz ähnliche Forderungen. Also sie haben da so eine quasi Gegenüberstellung gemacht, so mehr oder weniger tabellarisch. Nur zum Beispiel, also die NPD hat gesagt, es gibt eine Volksgemeinschaft und die hat Vorrang. Zum Beispiel kriegen dann deutsche Familien mehr Geld als in Anführungszeichen nicht Deutsche. Es gibt die Forderung bei der NPD, den Bau, wie es heißt, fremdreligiöser Bauten zu stoppen. Also keine Moscheen und so. Keine Moscheen, keine Synagogen. Und es gibt die Forderung, dass deutsche und ausländische Kinder in den Schulen getrennt werden sollten. So, das sind nur 3, die sich so bei der AfD eben auch finden. Die NPD wurde jetzt nicht verboten, aber wenn man schaut, warum nicht, dann ist es, weil das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt hat, die ist keine Gefahr oder die richtet sich nicht gegen die Demokratie oder die richtet sich nicht gegen die Menschenwürde, sondern das hat tatsächlich alles feststellen können. Sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es fehlt an konkreten Anlasspunkten von Gewicht, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt. Das ist das sogenannte darauf ausgehen. Das hat dieses Urteil dann auch.
Das ist das, was dann hinterher mit der Volksmund genannt hat, die sind einfach nicht groß und mächtig genug gewesen.
Exakt, okay. Genau. da schreibt dann das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel, die Antragsgegnerin ist im Europäischen Parlament mit einem Abgeordneten vertreten. Über Mandate auf Bundes- und Landesebene verfügt sie nicht. Auf kommunaler Ebene gehören rund 350 Mandatsträger in 14 Ländern der Antragsgegnerin an. So, das heißt, zu klein. Deswegen schreibt es dann weiter, es gebe eben keine parlamentarischen Mehrheiten zur Durchsetzung ihres politischen Konzepts, weder durch Wahlen noch im Wege der Koalitionsbildung. Das ist also unter anderem die Hauptbegründung dafür, dass man die NPD damals eben nicht verboten hat. Wenn man sich dann aber anschaut, und das hat eben die GFF auch gemacht, wie ist das denn bei der AfD?
Ist natürlich auch eine schöne Einladung, weil das ist ja hier, also wenn es bei der anderen Partei genauso ist, sie aber näher an der Macht ist, dann muss sie verboten werden.
Exakt. Und dieses darauf ausgehen, das trifft auf die AfD zu. Die bringt alle finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen mit, dass sie diese verfassungsfeindlichen Ziele auch wirklich wirksam verfolgen kann. Sie ist zweitstärkste Kraft im Bundestag. Sie ist in 15 von 16 Landesparlamenten vertreten. Und mal gucken, was im September in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern passiert. Könnte vielleicht sogar regieren. In Sachsen-Anhalt hat sie Aussichten auf eine Alleinregierung.
Was ich jetzt gerade sehr lustig finde, ich war ja die Woche unterwegs und habe irgendwie zwar immer so gerne mal Nachrichten gelesen, so, aber dachte dann, als das Gutachten kam, dachte ich, ach hey, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend, und habe wirklich nur dieses Sharepick gesehen. Ja, die AfD ist verfassungswidrig, und habe gedacht, ah schön, mein Confirmation Bias ist bestätigt, nächstes Thema. Das ja, genau. Finde ich ganz nett, dass du mir das jetzt nochmal erklärst.
Das sagt die GFF unterm Strich. Die AfD ist klar verfassungsfeindlich. Sie greift das Demokratieprinzip an. Sie greift die Menschenwürdegarantie bezogen auf bestimmte Menschengruppen an, also Ausländer, Muslime. Und sie geht darauf aus, ihre Ziele in Landesparlamenten und im Bundestag umzusetzen. Zumal mit zunehmender Unterstützung der Unionsparteien, muss man ja auch noch dazu sagen. Zum Beispiel siehe Europaparlament. Und wer das Ganze noch ein bisschen ausführlicher haben möchte, die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat einen Podcast, der heißt Grundgesetzlich. Und da sind zwei der Expertinnen, die sich das alles angeschaut haben, auch zu Gast und erzählen das Ganze nochmal ausführlicher in einer Stunde.
Ja, was man auch nie vergessen darf, also ich sage ja die ganze Zeit schon, das wird niemals, zumindest nicht von Seiten der CDU und vermutlich auch nicht von Seiten der SPD, also sonst hätten die da längst viel mehr Terror gemacht, aber garantiert nicht von Seiten der CDU wird es hier einen Antrag auf ein ARD-Verbotsverfahren geben, weil die CDU viel zu sehr auf die AfD angewiesen ist. Und das meine ich halt nicht nur in dieser Zusammenarbeit, die sie ja nie machen, die immer nur zufällig so aussieht, als wäre es Zusammenarbeit. Also ich meine das nicht, weil die vielleicht toll finden oder weil Teile der CDU die vielleicht toll finden, wovon ich fest ausgehe, sondern auch das hat ganz einfach auch mathematische Gründe. Wenn morgen die AfD verboten wird, dann fliegen die aus dem Parlament und dann ist die CDU in der Minderheit.
Ja, gegenüber.
Und das fürchten die wie der Teufel das Weihwasser.
SPD, Grünen und Linke.
Naja, ist halt die Frage, ob die SPD da mitmachen würde, weil die SPD ist derart weit nach rechts gedriftet einfach.
Es gibt diverse Stimmen, die...
Trau denen nicht mehr.
Und vor allem auch hier wieder, ich hoffe sehr auf die Landesebene, deswegen gibt es ja auch diese Prüfdemos, die vor den Landesparlamenten demonstrieren, weil der Bundesrat kann es ja auch beschließen. Der Bundesrat kann auch beschließen, dass das Bundesverfassungsgericht das Verbotsverfahren beginnen soll.
Dazu braucht er auch eine Mehrheit, der Rat. Ne? Ich weiß nicht, wie da die Verhältnisse gerade sind.
Der Bundestag könnte es auch beschließen, das sieht schlechter aus. Oder halt die Regierung, das sind die drei Organe, die das anstoßen können. Aber es gibt eben keine Ausrede mehr, das finde ich jetzt das Gute. Weil
natürlich gibt es eine Ausrede, das hat halt irgend so eine NGO gemacht. Du kannst dann halt das nächste Gutachten irgendwie dir schreiben lassen von irgendjemandem, der Meinung ist, dass man das auf gar keinen Fall machen sollte.
Irgendeine NGO, deren Juristen ständig vor Gericht die ganze Zeit Verfahren gewinnen, wenn es ums Grundgerecht geht.
Es geht hier nicht um Recht, es geht um Politik.
Es gibt auch noch zwei unabhängige wissenschaftliche Gutachter, die das Ganze auch bestätigt haben.
Ja, aber es geht nicht um Wissenschaft, es geht auch nicht um Recht, sondern es geht einzig und allein um Politik. Das ist eine politische Entscheidung, dieses Verbotsverfahren einleiten zu wollen. Und die Politik hat noch immer Ausreden gefunden, um nicht das tun zu müssen, was eigentlich geboten wäre.
Aber man sollte ihnen nicht durchgehen lassen, dass es sehr schlechte Ausreden sind. Das ist einfach, worum es mir geht. Ja. Alle Ausreden ab jetzt sind schlechter, als sie vorher sowieso schon waren.
Kommen wir zur deutsch-polnischen Freundschaft. Letzte Woche, also vorletzte Woche eigentlich, war Jahrestag des deutsch-polnischen Freundschaftsvertrags. 35 Jahre ist er alt geworden und darum gibt es demnächst Freundschaftspässe.
Hm.
Ja, da muss man sich dann nicht mehr so komische Bändchen um den Handgelenk machen, sondern nee, ist was anderes. Und zwar ist das sowas wie Interrail für Leute zwischen 18 und 27 Jahre. Dieser Freundschaftspass ist ja ein gratis Interrail-Ticket, um das man sich bewerben kann, genau wie dieses Ding von der EU, das es da gab. Hast 7 flexible Reisetage im jeweiligen Nachbarland. Also die Deutschen, die gewonnen haben, dürfen in Polen rumfahren. Die Polen dürfen in Deutschland rumfahren. Und das finde ich auch gut, eine kostenlose Hin- und Rückfahrt im Heimatland. Ja. Das heißt, du musst dann nicht bis zur polnischen Grenze irgendwie noch die deutsche Bahn bezahlen. Das ist
aber bei Interrail sondern auch so.
Ah, okay. Ja. Verfahren startet Mitte September, wird halt durchgeführt von den nationalen Bahnen und die Reisezeit ist zwischen November 2026 und Oktober 2027. Da musst du dann unterwegs sein. Insgesamt gibt es 60.000 Pässe, davon dann jeweils 30.000 in den jeweiligen Ländern. Also 30.000 in Polen, 30.000 in Deutschland. Im September geht's los. Freundschaftspass.de ist der Link. Tun wir in die Shownotes.
Cool.
Ja, ich habe heute, weil die Hitze so ist, habe ich ein paar nettere Meldungen auch noch dabei. den ganzen Scheißmeldungen, die ich sonst so dabei
habe. Die habe ich dann dafür. Hier, wir schauen mal nach Syrien. Da ist es ja immer noch sehr spannend, was passiert. Also weil ja Ende 2024 die Regierung Assad gestürzt wurde. Und tatsächlich steht in Syrien jetzt ein Assad vor Gericht. Oh. Welcher und was er getan hat und was das für eine Bedeutung für dieses ganze Land hat, das erzählt uns jetzt die Journalistin Shamjaf. Autorin, ich wollte es mal wieder dazu sagen, ich habe so lange nicht gesagt, Autorin des Newsletters What Happened Last Week.
Ja, Syrien hat den Prozess gegen Wassim al-Assad eröffnet. Das ist der Cousin von Bashar al-Assad, dem gestürzten Präsidenten des Landes. Wassim al-Assad gilt als eine der bekanntesten Figuren aus seinem Umfeld, die sich jetzt nun vor einem syrischen Gericht verantworten müssen. Das ist ein ziemlich großer Spektakel, denn seit dem Sturz von Bashar al-Assad versucht die neue syrische Regierung, all diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die etwas mit ihm zu tun gehabt haben, die etwas mit dem alten Machtapparat an sich was zu tun gehabt haben. Neben Wassim al-Assad sind auch noch andere Leute festgenommen worden, nämlich so mehrere frühere Geheimdienstvertreter, Militärvertreter. Aber Wassim al-Assad ist schon mal eine Nummer größer. Dieser Cousin, der wurde bereits letztes Jahr festgenommen, im Juni, und zwar sehr nahe an der libanesischen Grenze. Anders als Bashar al-Assad ist er nämlich nicht nach Russland geflohen, als das Regime gefallen ist, sondern eher in den Libanon. Das heißt also, die syrischen Sicherheitsbehörden hatten etwas leichteres Spiel, ihn hier zu fassen. Sie haben Wassim al-Assad anscheinend dorthin gelockt, mithilfe eines korrupten Offiziers, der aber in Wirklichkeit ein Doppelagent gewesen sein soll. Naja, Wassim al-Assad, ihm werden unter anderem folgende Straftaten vorgeworfen. Einmal sind es Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil er ab 2011, also als der Bürgerkrieg in Syrien angefangen ist, hatte er bewaffnete Milizen aufgebaut und geführt, beziehungsweise das ist der Vorwurf. Er soll auch an direkten Angriffen auf ZivilistInnen in Orten rund um Damaskus, um die Hauptstadt herum, beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft, die beschuldigt ihn auch, jahrelang ein Netzwerk für den Schmuggel und Handel mit der Droge Captagon betrieben zu haben. Captagon soll während des Bürgerkrieges tatsächlich zu einer der wichtigsten Einnahmequellen des Assad-Regimes trotz internationaler Sanktionen geworden sein. Und Wassim galt tatsächlich als eine der Schlüsselfiguren dieses ganzen Businesses. Die USA belegten ihn auch schon bereits 2023 mit Sanktionen. Dieser ganze Prozess, der findet vor einem Spezialgericht statt. Das ist ein Spezialgericht für Übergangsjustiz in Damaskus. Das Gericht nennt sich das vierte Gericht. Und die erste Verhandlung, die wurde tatsächlich auch live übertragen, aber dann wurde das später doch beendet, um eben ZeugInnen zu schützen. Der Prozess gegen Wassim al-Assad ist aber auch, wie gesagt, nicht der einzige. Es gibt noch viele weitere hochrangige Funktionäre, die bereits festgenommen worden sind, angeklagt worden sind. Darunter noch ein weiterer Cousin von Bashar al-Assad, der war früherer Geheimdienstchef in Daraa. Ihm werden unter anderem Folter und Mord vorgeworfen. Ein weiterer ehemaliger Offizier, der wegen seiner mutmaßlichen Rolle beim Massaker von Tadamun angeklagt ist. Und der frühere Innenminister Mohammed al-Shaar sowie der ehemalige Chef des Luftwaffengeheimdienstes, die wurden auch festgenommen. Gegen Bashar al-Assad selbst und seinen Bruder Maher al-Assad läuft auch ein Verfahren, aber halt eben in Abwesenheit, weil die sind in Russland. Ob jetzt aus diesem vierten Gericht in Damaskus oder ob aus diesen ganzen Prozessen, ob daraus glaubwürdige Übergangsjustiz wird, das hängt davon ab, ob die Verfahren tatsächlich rechtsstaatlich geführt werden oder ob auch andere Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden oder auch ob die Opfer sicher aussagen können. Das wird von Menschenrechtsorganisationen und Beobachterinnen gerade genau verfolgt. Aber wir wissen auch, ein einzelner Prozess reicht natürlich nicht aus, um die Verbrechen dieses Regimes aufzuarbeiten, vielleicht auch nicht fünf. Übergangsjustiz ist bekannterweise ein langer, manchmal sogar ein sehr, sehr langer Weg. Die Festnahme aber von Wasim al-Assad ist ein Signal, vor allem ein Signal. Ja, die Aufarbeitung hat begonnen und ob es jetzt dauerhaft gelingt, wird sich jetzt erst in den kommenden Jahren zeigen.
Tja, immer aufpassen, welche Freunde man sich sucht, ne?
Ja. Tja, man weiß nie, wann es zu Ende ist.
Stück weiter östlich ist ein Land, es heißt Südkorea. Mhm. Und das ist jetzt so eine Meldung aus der Rubrik Menschen im Spätkapitalismus. In Südkorea scheint es einen neuen Trend zu geben, lese ich bei Mashable, Dopaminseiten. Und zwar Webseiten und Apps, die simulieren Shopping und Essenslieferungen. Simulieren im Sinne von, du kannst dir was bestellen, gibst aber kein Geld aus und kriegst auch nichts geliefert. Eine App heißt zum Beispiel Food Never Comes. da kannst du halt gefälschte Bestellungen durchsuchen, anpassen, verfolgen, um, Achtung, deine Shopping-Impulse zu befriedigen. Mhm. Und es scheint irgendwie eine ganze Batterie von solchen Seiten, es gibt ein ganzes Reddit-Forum zu dieser Idee. Da geht es halt darum, dass du dir einen Dopamin-Kick abholst, ohne dich zu ruinieren.
Klingt gut.
Ja,
könnte ich so für Klamotten gebrauchen.
Ganz interessante Sache, wobei ich irgendwie denke, vielleicht einfach mal spazieren gehen eine Stunde. Könnte vielleicht auch helfen.
Ja. Kommen wir zur guten Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass in Spanien die Gesetze besser sind als in Deutschland.
Donnerwetter.
Haben wir jetzt öfters gehört, rund um den Fall von Colin Fernandes und Christian Ulmen, dass sie ja gerne gehabt hätte, dass das in Spanien verhandelt wird, weil die einfach sehr viel bessere Gesetze haben für das ganze Thema sexualisierte Gewalt und überhaupt Gewalt in Beziehungen und so. Und anscheinend sind die auch recht gut da drin, korrupte Politikerinnen zu bestrafen, denn die Meldung diese Woche war, dass der frühere Verkehrsminister José Luis Ábalos vom obersten Gericht zu 24 Jahren Haft verurteilt wurde, weil er Teil eines Korruptionsnetzwerkes war, das während der Pandemie in die Vergabe von lukrativen Maskenaufträgen eingegriffen hat. So, das fand ich doch ganz spannend, dass die das wirklich hart bestrafen. Die begründen das auch damit, dass genau solche Sachen, also diese Korruption, immer wieder oder wenn es passiert und dann nichts, keine Konsequenzen hat, dass das eben die demokratische Ordnung und vor allem auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die demokratische Ordnung und in die Glaubwürdigkeit des politischen Systems untergräbt. Deswegen auch so eine recht hohe Strafe von 24 Jahren. Der hat jetzt nicht nur Maskendeals gehabt, sondern es gibt so ein größeres Netzwerk von Korruption, also tatsächlich Korruptionsnetzwerk, wo eben Maskendeals während der Covid-19-Pandemie eine Sache waren. Also da geht es um 13 Millionen Masken, die da gedealt worden sind im Umfeld eben dieses Netzwerks. Es geht aber auch um Immobiliengeschäfte der Beteiligten. Das finde ich auch ganz interessant. Mietverträge mit Kaufoptionen in Madrid und wo dann auch so verschiedene Interessen einfach gegeneinander ausgedealt wurden, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das fand ich einfach eine gute Nachricht, die man sich ja für Deutschland auch hin und wieder mal wünschen würde, dass es so ein bisschen mehr Konsequenzen hätte, wenn vielleicht Korruption stattfindet. Man muss ja auch als Journalistin immer aufpassen, was man sagt. Aber immerhin, habe ich gelesen, ist ja Andreas Scheuer jetzt doch auch mal vor Gericht wegen dieser Maut-Geschichte, ne?
Ja, wobei das war ja noch nicht mal, ich vermute mal, dass das noch nicht mal Korruption war. Also der wird, ich das vermute, stimmt. dass der sogar das noch zu einfach. Doof war, sich die Taschen voll zu stopfen an der Nummer, sondern dass der einfach, dass da Inkompetenz, oder ja, was heißt Inkompetenz? Wahrscheinlich noch nicht mal das, sondern letztendlich so eine Art Ideologie denn dazu getrieben hat, das auf jeden Fall durchzuziehen. Weil dann stehen wir in den Geschichtsbüchern als die, die das gemacht haben. Mhm. Wobei ich andererseits auch wieder glaube, dass heutige Konservative darauf pfeifen, was über sie in geschrieben wird.
Das
Gesichtsbücher.
Stimmt. Gesichtsbücher. Ja, es ist heiß. Wobei der Scheuer auch vor allem wegen eventueller Falschaussage im Untersuchungsausschuss des Bundestags jetzt vor Gericht steht.
Immerhin.
Es ist ja immer ein bisschen schwierig, den Leuten, die wahnsinnig viel Geld in den Sand setzen, Steuergeld, dann nachzuweisen oder die dann vor Gericht zu bekommen. Das wäre auch...
Dass sie es absichtlich gemacht haben, wieder eben. Besseres Wissen. Und, betrügerische Absicht, ja.
Klar, wenn das natürlich, also wenn eine betrügerische Absicht, also echte Korruption nachgewiesen werden kann, dann ist es was anderes. Aber wenn jemand einfach nur ein schlechter Politiker ist und schlechte Entscheidungen trifft und das halt dummerweise Milliarden kostet, ja. dann
da muss man halt
haftet
als guter
halt
Politiker.
Die Gesellschaft.
Da muss man halt als cleverer Politiker einfach nur gelernt haben, es stets so aussehen zu lassen, als sei man ein schlechter Politiker.
Genau. Einmal Dummstein reicht für den ganzen Tag.
ja.
Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. In der vergangenen Woche hatte ich dir von der tollen Flamingo-Revolution erzählt. Mhm. Da gingen diese Woche wieder schöne Videos durch die sozialen Medien. Also die sind weiter am Protestieren. Das hat immer noch nicht aufgehört. Und das Limerick-Thema war Flamingos. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Flamingo aus Ostrauderfehn wollte jüngst in die Eckkneipe gehen. Er kippte zwei rum und lallte ganz dumm: Auf einem Bein kann man nicht stehen.
Sehr schön. Auch die typische Stehweise des Flamingos berücksichtigt.
Ja.
Ich nehme den von Janosch. Eine Gruppe Senioren-Flamingos saß diesseits des Zauns dieser Gringos. Doch anstatt zu kummern, lauschen sie den Nummern und rufen beherzt Flabingo. Weil alte Leute ja immer Bingo spielen.
Ja, sehr gut.
Was im Übrigen wirklich so ist, in Altersheimen wird ständig Bingo gespielt.
Du, ich hab da auch voll Bock drauf, wenn ich alt bin, einfach Bingo zu spielen.
Nee, ich nicht.
Okay, schade.
Ich habe Bock, wenn ich im Altersheim sitze, habe ich Bock darauf, dass mir jede Woche irgendwie jemand 10 Gramm Gras vorbeibringt und ich die ganze Zeit nur bekifft sein kann.
Ja.
So.
Ja. Ich fürchte,
18 Gramm. Ein Heck?
Was?
Nee, nix. Was?
Okay. Ich fürchte, ich habe nochmal geguckt, das Versmaß ist leider bei den Damen darunter diesmal nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich kann es einfach vorlesen. Deswegen nehme ich den von Captain Seemer. Ein Tierzüchter Santa Domingos verkaufte am Tag 6 Flamingos. Seit er die Beine gezählt hat, halbiert er sämtlichen Stehplatz. Man schätzt den Gewinn sehr gering bloß. Ja.
Ja.
Da braucht man noch ein neues Limerick-Thema.
Ja, Freibad.
Freibad.
Das ich rufe da, hab gedacht, ich rufe das jetzt einfach mal rein.
Das ist gut. Freibad ist gut. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX wieder über 25.000 Punkten.
Dienstag.
KI-Verkaufswelle belastet den DAX.
Mittwoch.
Verkaufswelle rollt weiter.
Donnerstag.
DAX rappelt sich auf.
Freitag.
DAX startet mit Verlusten. Mal wieder KI-Sorgen. Liest sich ein bisschen so, als würde jetzt langsam auch da ankommen, dass das alles ein riesiger Scam ist.
Mhm.
Ne?
Oh Mann, ey. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hülferscheid. Hallo Nandor.
Ja, hallo.
Was konntest du denn noch in den letzten 3 Stunden finden, was du gerne korrigieren oder vielleicht auch einfach nur ergänzen würdest?
Ja, ich möchte anfangen bei den erneuerbaren Energien. Holgi hat uns ja ein bisschen was erzählt über Beschäftigtenzahlen in dem Bereich, unter anderem auch über ja die großen Einbrüche in den 2010er Jahren gesprochen, die er flapsig als Altmaier-Delle bezeichnet hat. Da habe ich natürlich dann nachgeguckt, ob die Zahlen, die er da genannt hat, weil er auch selber gesagt hat, es ist nicht so einfach zu recherchieren, was da jetzt genau passiert ist, ob die denn so passen können. Tatsächlich würde ich sagen, er war da fast noch ein bisschen zu defensiv, weil es gibt durchaus auch ein vom Bundesministerium für Wirtschaft beauftragtes Gutachten beziehungsweise eine Fortschreibung von so einem Gutachten zu Beschäftigungszahlen in dem Bereich. Und die Bertelsmann Stiftung, die unterscheidet dann begrifflich zwei Strukturbrüche, nämlich einmal im Solar- und einmal im Windbereich. Und im Solarbereich haben wir so einen Rückgang von über 150.000 Beschäftigten auf rund 40.000 Beschäftigte von 2011 bis 2017. Ja, also Arbeitsplatzverlust in der Größenordnung 100.000 allein im Solarbereich. In der Windbranche war es dann nicht ganz so krass. Von 2016 bis 2019 ging es runter von rund 170.000 auf rund 130.000 Beschäftigte. So, jetzt war Peter Altmaier von 2012 bis 2013 Bundesumweltminister, ne, der hat dann in der Zeit Förderpolitik natürlich entscheidend geprägt, aber internationaler Wettbewerb hat natürlich auch sehr dazu beigetragen, brauchen jetzt nicht groß erklären, dass China in dem Bereich sehr stark auch durch staatliche Subventionierung natürlich aufgebaut hat im gleichen Zeitraum. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, aktuell derzeit arbeiten im erneuerbare Energienbereich in Deutschland mehr als 400.000 Menschen. In der EU sind es insgesamt rund 1,8 Millionen und weltweit laut Zahlen der International Labour Organization rund 16,6 Millionen, 44% davon in China. Ja, da habe ich auch, war ich auch kurz beeindruckt.
Da können wir nicht gegen anstinken, nee.
Nein, leider wahrscheinlich nicht. Dann bin ich nochmal auf das Thema Hitze auch eingegangen in meiner Recherche, weil ich habe zwar alles, was du vorgetragen hast, durch Studien gedeckt gefunden. Ich wollte nur ergänzen, dass die Studie, auf der diese Schätzung basiert, dass im vergangenen Sommer 25.000 Menschen an der Hitze gestorben sind, in europäischen Städten und dass davon etwa zwei Drittel dem Klimawandel zuzuschreiben sind. Diese Studie, die hat 854 Städte abgedeckt, die rund 30% der europäischen Bevölkerung repräsentieren. Das bedeutet, die tatsächlichen Zahlen liegen vermutlich nochmal deutlich höher. Und ich dachte mir, das kann man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Dann habe ich eine kleine Korrektur bzw. Ergänzung, weil ihr ja auf die Nachricht eingegangen seid, dass es beim Bund-Länder-Gipfel eine Einigung gab über Kosten, die bei Kommunen und Ländern entstehen, wenn der Bund ein Gesetz verabschiedet und quasi sagt, ja, die Kosten dafür, die tragt ihr mal schön alleine. Da gab es jetzt die Einigung, das hat Holger richtig gesagt, dass zukünftig 80% der Kosten für solche Gesetze des Bundes bei Ländern und Kommunen auch vom Bund getragen werden sollen. Allerdings fehlt da die Information, dass das erst ab 200 Millionen Euro Gesamtkosten dieses Gesetzes pro Jahr gelten soll. Und ich frage mich natürlich, wahrscheinlich fehlt da die Ausarbeitung einfach noch zu, wie genau jetzt diese Grenze genau ermittelt bzw. angewandt werden soll, weil so Kostenschätzungen im Voraus sind ja erstmal eine schwierige Aufgabe an und für sich. Plus, ich habe mich gefragt, wenn jetzt ein Bundesgesetz aufgrund von unterschiedlichen bestehenden Rechtslagen in unterschiedlichen Bundesländern ganz unterschiedlich hohe Kosten verursacht, wie wird denn damit dann umgegangen? Also wenn jetzt mal hypothetisch gesprochen die Bayern 200 Millionen Euro Kosten allein hätten und alle anderen nix, was passiert dann? Also wird es quasi auf die einzelnen Länder noch irgendwie umgelegt, diese Grenze, oder bleibt es da bei dieser Gesamtsumme? Also da steckt für mich noch Streitpotenzial drin, wenn es denn nicht schon irgendwo ja im Hintergrund vereinbart wurde. Und noch eine Mini-Kritik an deiner Aussage, dass man natürlich beim Investieren, ne, immer so auf 0, irgendwas Prozent zu schauen, vielleicht auch ein bisschen doll ist. Ich glaube, das sollte jeder für sich selber ausrechnen, weil halt eben auf die lange Zeit gesehen ist das ja gerade genau der Knackpunkt, weswegen zum Beispiel Ratgeber, Medien wie Finanztipp immer darauf hinweisen, ey, schaut ganz genau dahin, gerade wenn ihr irgendwie Anlageberater habt, ne, was die euch für einen Fonds empfehlen, ob da 2% Kosten aktiv gemanagter Fonds steht oder ein ETF mit 0, irgendwas Prozent. Also als Beispielrechnung, wenn wir mit 10.000 Euro starten, dann sind wir bei einem ETF mit jährlichen Kosten von 0,3% nach 15 Jahren bei rund 23.000 Euro. Und wenn es 2% Kosten wären, also 1,7% mehr, dann hätten wir nach den 15 Jahren nur rund 18.000 Euro, also 5.000 Euro weniger. Und wenn man jetzt fürs Alter anlegt, dann reden wir in der Regel noch von längeren Zeiträumen. Und da können dann natürlich auch schon irgendwie 0,5% Rendite oder eben Kosten, das ist ja zwei Seiten einer Medaille, was ausmachen. Und man kann natürlich sagen, finde ich total fair, das ist es mir wert, zum Beispiel, um nachhaltig zu investieren. Und vielleicht wird es ja das nachhaltige Investment auch in 20 Jahren das Bessere sein. Das ist ja auch eine Hoffnung, die man haben kann. Aber genau, ich wollte das nochmal ein bisschen illustrieren, wie klein da, also welche kleinen Veränderungen da was für eine Wirkung haben können.
Du hast natürlich vollkommen recht.
Das höre ich in diesem Job zumindest gern. Und damit bin ich auch schon fertig.
Vielen lieben Dank, lieber Nando, und bis zum nächsten Mal.
Danke auch, bis dann.
Und damit ist es fast geschafft. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Vielen, vielen Dank für alle, die die Sendung überhaupt möglich machen. Ohne euch könnten wir einpacken. Und falls ihr euch jetzt noch nicht angesprochen fühlt, dann schaut gerne mal in eure Shownotes oder auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel ein Abo bei Steady. Und falls ihr bei Steady Mitglied werdet, im Fanclub oder bei den Ultras, also relativ viel Geld jeden Monat springen lasst, dann lesen wir sogar eure Namen vor und das kommt jetzt.
Dins 1.
Silvio und Jasmin.
Martin Afanasiev.
Alerta, alerta, Antifaschista, amtierender Satirekanzler.
Mama geht's fantastisch, das ist, weil der Bass fickt.
Guido Baulich.
Ist da jemand auf der Fusion? Jan Beilicke.
Memo an mich selbst, bitte geistreichen Bonsai für die Wochendämmerung ausdenken.
Und dann das Gießen nicht vergessen. Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Bestimmt kennt auch ihr von MECFS betroffen, aber ihr wisst es gar nicht, weil die Leute mit der wenigen Energie, die sie haben, ihre wenigen Erlebnisse nicht mit Jammern über ihren Zustand beeinträchtigen wollen. Einer unter 100 ist betroffen.
Der Jan.
Antjot Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugoy.
Sabine Köhnlein.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Fiete und Olaf.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schäckis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Der Dösewicht hat Schwitzifauri.
Tim Seitz.
Simone Stolz.
Sodan Muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Familie Werzel.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Heinrich Fischer. Wir brauchen dringend einige Verrückte. Guckt euch an, wo uns die Normalen hingebracht haben. Tavi Shaw.
36 Grad und es wird noch heißer. Macht den Beat nie wie Dinga. Echt. Mal liest den Raum.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Es sommert. Auf den Terrassen die Aperolen.
Im Märzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Steffi hat Ausgang und grüßt Holgi, Kader und Sebastian aus London.
Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Wer ist der Lesbien-Kubaner?
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Ben.
Memo an mich selbst, bitte geizig drumrum wieseln.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Jerome Bochmann.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Bosley.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchke.
Anka Karstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, bleibt dieser Kommentar für die nächsten Wochen geschlossen.
Ist euch klar, dass Conny Klavitter die Conny aus den Büchern ist? Conny auf Katan. Bitte, danke, Gruß, Liese.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke. Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Cristiano del Tauscho.
Der schoss den armen Kuhukuk, Basila Dusaladim. Der schoss den lahmen Kuhukuk tot.
Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich mich so ans Mikrofon bewege, wie die meisten Podcaster das machen und dann riskieren, dass es ständig irgendwie poppt und so, dass ich dann viel krasser klinge.
Deswegen machen die ganzen Podcaster das doch.
Vielleicht sollte ich das jetzt einfach immer so machen und meine Lippen am Schaumstoff des Mikrofons reiben lassen, während ich sage, die intellektuelle Fähigkeit aufrechtzuerhalten, ausdrücken zu können, was richtig oder falsch ist, wird zunehmend zu einer Zumutung. Es zischt im Übrigen auch. Die Audienzen reflektieren an anderen Flächen.
Ja, lass es bitte. Eva, okay, und Andreas, Liebe als Botschaft, wenn du voll mit Liebe bist, dann stört das nur Menschen, die voll mit Scheiße sind. Also macht ihr nichts draus, okay, lasst euch nicht von Misanthropen ficken.
Hast du dich gerade selbst zitiert?
Ja, ich habe mich selbst zitiert.
Nicht schlecht. Benny Dingsda.
Hätte man fast nicht gemerkt, ne?
Nee, ich habe es gemerkt.
Hast du Benny Dingsda gesagt?
Und wie ich das gesagt habe.
Gut, Marius E.
Jetzt geben wir einen Schluck Wasser in die Blumen, jetzt einen Schluck in uns. Ein Schluck Wasser für die Bienchen und Vögelchen und wieder einen für uns. Stay hydrated.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Die ungarischen Sprachen und so weiter.
Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels. Es könnte aber auch ein entgegenkommender Zug sein.
Lernu Esperanton.
Stan Fakeman.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Der Lux gratuliert der Elke-Mama zum Renteneintritt und winkt Sally der Pinguindame fröhlich zu.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Was machst du?
Soll ich das lassen mit dem Mikrofon?
Ja, bitte.
Aber ich habe da gerade so viel Spaß dran.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Hört sich auch ein bisschen so an, als hätte man irgendwelche komischen Drogen genommen, wo die Stimme sich dann immer so komisch verändert, während man durch den Raum läuft. Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Was dann bei diesem Mikrofon-Ding zusätzlich Spaß macht, ist, dass ich mir doch diesen Kippelhocker gekauft habe und die ganze Zeit so eine Planika.
Haben wir nicht vereinbart, dass du das lässt?
Ich hab überhaupt nichts gemeint. Ich habe Annika H. gesagt.
Ach so.
Sitze ich zu nah dran? Warte.
Nee, ich weiß
Annika
es nicht.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann, haben wir nicht vereinbart. Ist auch so, das ist so schlechter Chefsprech. Nein, du Affe, wir haben überhaupt nichts vereinbart. Du hast gesagt, wie du es gern hättest und ich habe es ignoriert.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Deswegen habe ich es auch gesagt. Hans Hansen.
Der Alexander Hauser.
Und was ist mit Silke Hartmann?
Ich weiß nicht, was mit Silke Hartmann ist. Katrin Hauser.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst fragt, denkt denn niemand ans Pflanzengießen?
Katharina Herbst und die Plüschmonster feiern bunte Borsten an Bürsten und Besen.
Weil ich habe mir auch so einen Handfeger da bestellt. Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Deutschland, ein analoges Land in einer digitalen Welt.
Also das hätte ich mit meinem Mikrofontrick aber dramatisch sprechen können. Wollte ich nur mal gesagt haben. Auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte meint, ein AfD-Verbot wäre erfolgreich. Darum geht Thomas zu den Prüfdemos. Infos dazu beim Volksverpetzer und auf pruef-demos.de.
Ich war vorgestern Jahre alt, als ich feststellte, dass mich Menschen, die ich als Freunde wahrgenommen habe, mich nur ertragen. Irgendwie schade.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette und so weiter.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis.
Arne Kamola.
Skandal und so weiter.
Kamikaze.
Jasmin Kieselirmack.
Tim Klausmeier.
Conny Klawitter wurde ertappt.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Nolz und Salewski.
Aus der beliebten Reihe Wochendämmerungsfernsehpolizisten Kojak.
Patrick König.
Kennst du den überhaupt noch?
Klar.
Kojak, echt?
Na ja.
Ah ja, dein Vater hat den wahrscheinlich immer geguckt.
Ach ne, ja.
Gab ja nichts. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nur drei Programme. Patrick König. Oh, ich habe gerade eine sehr schöne.
Hab ich gesagt, Patrick.
Ach so. Magali Kreuzfeld.
Aber was hast du denn für eine sehr schöne, was?
Ach so. Ich habe gerade, es gibt vom, ich glaube, es ist Südwestrundfunk oder Deutschlandradio, siehst du, ich weiß gar nicht genau, eine Sendereihe, die heißt Aus den Archiven, habe ich als Podcast abonniert und da war gerade ein Feature, ich glaube aus dem Jahr 1969, über Bonanza, total geil. War sehr schön, habe ich gestern gehört.
Sehr schön. Jule Krohn?
Thomas und Corinna.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Janet Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Never Mind.
Die Mespo, ihr Mist.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Roland Lunatik.
Celine Neubig.
Katrin Neumann.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebirg Miriquidi.
Frank Nitsche.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 21. Ein wahrhaft großer Mensch wird weder einen Wurm zertreten, noch vor einem König kriechen.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe glücklich verheiratet, aber geschmeichelt, macht auf den 20. Todestag von Problembär Bruno aufmerksam. Das muss ich wieder an diesen, ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber wie hieß nochmal dieser vollkommen unfassbar, diese Lächerlichkeit an Ministerpräsident, wie hieß der nochmal?
Mm.
Weißt du, wenn Sie am Flughafen in
Stoiber,
München...
Stoiber,
genau. Das ist so unglaublich, ey. Dass wir uns nicht schämen, solche Leute. Naja, ich hätte ja selber in die Politik gehen können, dann wäre alles besser geworden.
Das hättest du tun können.
Axel Rasmussen.
Dispatches from the Nerd Reich. Antifa Algae vandalizing the reflecting pool.
Sag mal, da ging ein Foto, ich weiß nicht, ob das ein Fake war, es ging ein Foto rum von Trumps Karawane, also hier Autos, Autokolonne, die als der Reflecting Pool leer gepumpt und irgendwie neu gegossen worden war, die da drüber gefahren sind, obwohl das noch nicht ganz durchgetrocknet war. Das heißt, also wenn das nicht ein Fake war, dann hat Trump das Ding selbst ruiniert. Weiß ich nicht, soll der Faktencheck, falls der hier hinten noch zuhört.
Nee, der hört hier nicht mehr zu.
Da hat er aber Glück gehabt. Ja, Adrian Renner.
Tja, der Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter, wieder Henker.
Marc Riese.
Halte dich an deiner Liebe fest, Rio Reise.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Theos D. schwitzt, während die Hündin hechelnd neben ihr liegt.
Mhm. Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
sitzen am Pool und schauen Priscilla und Gwyneth Mothworth beim entspannten Planschen zu.
Moste Techi hat sich da was ausgeliehen, nämlich neue Verwünschungen für LöwenentführerInnen. Möge dein Löffel immer in den Joghurt fallen und möge dein Duschwasser wegbleiben, nachdem du dich einschamponiert hast. Hinweise bitte an löwenhilfe@tech.guru, also text.guru. Löwe, komm nach Hause.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Felix sagt vielen herzlichen Dank.
Audra Fischer.
Luisa Weyers,
Martin Wiedmann,
Tobias Wirth,
Stefan Wolf,
Cindy und Timmy Wüst,
Sebastian Z,
Heike und Axel Z aus Z,
Stefan Zimmermann
und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank
für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 26. Juni 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.